sehr gut. Ich habe gesagt, schöne Musik in diesem Trailer. Schönen guten Abend. Ich freue mich mal wieder sehr, hier sein zu dürfen. Danke an den Verein, dem Forum NRW, danke Karl Robert. Der dritte Teil der Dreiecksgeschichten. Ich war schon beim ersten Teil hier bei Bett und Sofa. Und heute mit einem Film, der von einem der wichtigsten, es klingt immer so groß, aber man sollte es schon so sagen, einem der bedeutendsten deutschen Regisseure ist, der vor allem aufgrund der Zeit, in der er gewirkt hat, ist es sehr interessant, über ihn und seine Arbeit zu reden. Ich versuche es möglichst knackig zu halten, aber man muss sich mit Helmut Keutner ein bisschen beschäftigen. Zum Film sage ich jetzt schon, versuche ich immer, habe ich jetzt auch schon gesagt, möglichst wenig zu spoilern, sondern eben nur ein paar Hinweise zu geben, worauf man vielleicht achten kann oder was mir aufgefallen ist, damit Sie das Erlebnis auch selber haben können. Helmut Keutner, 1908 geboren in Düsseldorf, 1980 in der Toskana verstorben. In Düsseldorf wird immer noch heute der Helmut-Keutner-Preis verliehen, alle 3 Jahre. Jetzt dieses Jahr an den Regisseur Michael Verhoeven, aber auch an Margarete von Trotter, Wim Wenders oder Christian Petzold. Also wenn man das eine ist ja, dass ein Preis im Namen eines Künstlers, einer Künstlerin verliehen wird, das andere ist dann, wer diese Preise entgegennimmt und bekommt. Und das sind eben sehr, sehr renommierte Namen, die den Keutner-Preis, ich glaube, alle 3 Jahre wird er verliehen, bekommen haben. Er hat in München studiert, war Kabarettist, Schauspieler, später auch in Leipzig am Theater. Und seit den 1930er Jahren hat er vor allem Drehbücher geschrieben und Regie geführt. Und er hat während des Krieges Filme gedreht, während des Nazi-Regimes. Und die Filme, die er gemacht hat, auch der von heute, den bezeichnet man unter anderem als Überläuferfilme. Das sind Filme, die während der letzten Zeit des Krieges gedreht wurden und dann nach dem Krieg ausgewertet gezeigt wurden. Wahrscheinlich kennen Sie Hans Albers auf der Reeperbahn nachts um 12:30 mit dieser Bewegung, die ich gerade versuche nachzumachen. 1943 gedreht, auch von Helmut Keutner, war auch erst nach dem Krieg zu sehen. Und 1944 dreht er dann Unter den Brücken. Zu den Dreharbeiten komme ich später noch genauer. Aber nur zu seiner Filmografie. Nach dem Krieg dann hat er vor allem 1954 in Cannes wurde er prämiert für den Film Die letzte Brücke mit Maria Schell, ein Antikriegsfilm über den Partisanenkampf im ehemaligen Jugoslawien, damals noch Jugoslawien. Oder auch ein Jahr später, also war sehr produktiv, Des Teufels General, wo er mit Kurt Jürgens diesmal, also er hat mit allen großen Schauspielern, an die man sich vorstellt, und Schauspielerinnen gearbeitet. Des Teufels General 1955, das Drama von Karl Zuckmayer verfilmt. Und 1961, darauf wollte ich noch hinaus, dreht er Schwarzer Kies. Ein Film, der in einer Kleinstadt im Pfälzischen spielt. Die US-amerikanische Besatzung ist da, die Soldaten sind da. Und es geht um diesen Aufbruch, um die BRD-Gesellschaft und um einen jungen Mann, der für die amerikanischen Soldaten, für die Armee unter anderem Kies beschafft. Und dann gibt es ein großes Drama und er schmuggelt ein bisschen, es gibt einen Unfall etc. Aber was ich sagen möchte ist, in dem Film gibt es einen Gastwirt, der sich antisemitisch äußert und weil er eben, also das ist so der Realismus daran, die Figur ist nicht sehr bedeutend sozusagen, aber das führte dann dazu, dass man ein bisschen, dass die ganze Biografie und die Arbeit von Keutner ab und zu kritischer beleuchtet wurde, was natürlich, muss ich leider sagen, eben, der Film ist nicht antisemitisch, das will ich damit sagen, sondern es ist eben eine Figur und das, dass man sich so früh, 1961, schon damit beschäftigt, dass, wo man ja erst dabei war, gerade in der Kunst, in der Literatur und im Film sowieso, sich mit der deutschen Geschichte zu beschäftigen, war wahrscheinlich auch noch sozusagen zu früh oder es war eben zumindest heikel. 1962 werden Sie wahrscheinlich schon davon gehört haben und es sicherlich wissen, das Oberhausener Manifest wird verkündet von der Oberhausener Gruppe. Das heißt, der junge deutsche Kinofilm begehrt auf. Das Stichwort ist Papas Kino ist tot. Edgar Reitz, Peter Schamoni, Alexander Kluge und weitere kritisieren die deutsche Filmproduktion und möchten sich eher in Richtung, was ja später auch oder da schon passiert, Nouvelle Vague etc. in Frankreich orientieren und möchten, es geht vor allem um die Produktionsmittel, um das Geld, aber auch um die künstlerische Form, wie man erzählt. Und in diesem Zusammenhang wird dann immer geschrieben, dass Helmut Keutner nach dieser Bewegung, nach dieser Entwicklung sich eher vom Kino abgewandt hat, was auch stimmt, wenn man seine Vita ansieht, hat danach Hörspiele, hat er auch immer wieder gemacht, weiter produziert und Regie geführt. Er hat Fernsehfilme gemacht, den Grimme-Preis gewonnen für Regie und für Schauspiel und ist eben, wie gesagt, 1980 dann in der Toskana verstorben. Jetzt zu Unter den Brücken. Wie gesagt, es ist ein Überläuferfilm, er wird 1944 gedreht und das ist wirklich unglaublich eigentlich. Also er wurde gedreht zwischen 8. Mai und Oktober 1944. Und sie werden, da komme ich dann drauf, vom Krieg nicht so viel sehen. Was natürlich seine Gründe hat. Das ist aber dennoch kein Durchhaltefilm, kein Film, der die NS-Parolen vertritt, dass man den Krieg noch gewinnen könne, wie zum Beispiel Kolberg, der im gleichen Zeitraum ungefähr gedreht wurde und auch noch während des Krieges ausgewertet wurde. Ein Film, ein Historienfilm über eine Schlacht um 1800, glaube ich. Sondern es ist eben ein Film, der realistisch diese Zeit erzählt. Und ich habe hier eine Beschreibung von Keutner über die Dreharbeiten. Sie werden sehen, das haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt, der Film spielt vor allem auf einem Schiff. Und hier beschreibt Keutner diese Dreharbeiten 1944. Viele Wochen lang, während der Ring um Berlin immer enger wurde, haben wir draußen im Havelländischen gedreht, bei Rathenow, Havelberg und Potsdam. Oft mussten wir uns neue Motive suchen, weil die alten inzwischen durch Bomben zerstört waren. Manchmal saßen wir stundenlang im Boot und warteten auf eine bestimmte Wolkenkombination. Die Nächte verbrachten wir meistens mit unseren so sorgsam gehüteten Apparaturen unter Brücken, ohne zu wissen, dass in diese längst Sprengsätze eingebaut waren. Also eine unglaubliche Beschreibung dessen. Und wenn ich sage, dass man von dem Krieg nichts sieht, stimmt das? Weil die Brücken und die Umgebungen wirklich, man sieht keine Kriegsschäden oder sowas unbedingt, aber man merkt es eben an Thematiken und an den Figuren vor allem. Einerseits gibt es eine Figur, die, werden Sie dann gleich sehen, eben alleine ist und geflohen oder geschickt wurde von ihrer Familie. Es gibt eine sehr schöne Situation, wo der Schiffer gefragt wird, ob er bei der Marine ist, wegen seiner Mütze, und der ist ganz empört und sagt, nee, ich bin einfach Schiffer. Und vor allem die Frauenfiguren sind es wahrscheinlich. Also die sind, neben der Hauptfigur gibt es eben noch Nebenrollen. Sie werden noch Hildegard Knef in einer ganz kleinen Rolle sehen, vielleicht werden Sie sie entdecken oder erkennen, die eben sehr genau wissen, was sie brauchen oder wollen vermeintlich, die eben alleinstehend sind. Und man sieht, würde ich mal sagen, daran diesen Männermangel in der Gesellschaft oder den Umgang mit der Situation. Also es ist sozusagen, deswegen war der Film auch nichts, was den NS-Machthabern gefallen hat. Das war aber dennoch kein Widerstandsfilm. Deswegen hat er war noch in der Zensur, wurde noch geprüft, ich glaube bis März 1945. Und wäre dann, glaube ich, habe ich in einem Text gelesen, sogar veröffentlicht werden können. Aber da gab es zu dem Zeitpunkt keine Kinos in Deutschland, im März 1945, die irgendeinen Film gezeigt hätten. Wie gesagt, es ist ein Überläuferfilm, darunter würde man es bezeichnen. Und er hat dann eben 1946 beim allerersten Filmfestival in Locarno in der Schweiz, ein sehr renommiertes Filmfestival, seine Premiere gehabt und wurde dann 1951 in Deutschland im Kino ausgewertet und gezeigt. Zur Rezeption des Films, was Leute darüber gesagt haben oder wie sie ihn empfinden oder was sie bedeuten, ist, der große Filmkritiker Michael Alten hat ihn als ein Waisenkind der deutschen Filmgeschichte bezeichnet. Und bezieht sich in einer Kritik, die er schrieb, auch auf Christian Petzold, den Regisseur, der, ich glaube, sogar im Rahmen der Verleihung des Preises, des Keutner-Preises, über den Film sagte, der Film desertierte. Womit er meinte, vermute ich, dass die Figuren sich eben den Verantwortungen nicht stellen. Wie gesagt, im Gegensatz zu irgendwelchen durchhalteparolerischen Kampffilmen, entsteht eher ein Bild von Individualismus und von einer Möglichkeit, sein Leben so zu leben, wie man es unter den Umständen, in denen man ist, leben kann. Also meines Erachtens das ziemlich genaue Gegenteil von einer nationalsozialistischen Überzeugung, die den Krieg noch vermeintlich gewinnen möchte. Zu den Beteiligten, das Co-Drehbuch hat Walter Ulbrich geschrieben, ohne T, mitgeschrieben, der später auch bei Schwarzer Kies mit ihm gearbeitet hat. Wie gesagt, Hildegard Knef ist ein kleiner, man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, Fun Fact oder ich weiß nicht, was man noch sagt, aber Sie werden sie vielleicht entdecken, einer ihrer allerersten Rollen. Und Karl Radatz, einer der Hauptfiguren, war eben interessanterweise an einigen Propagandafilmen, Spielfilmen vorher auch beteiligt, unter anderem an Schukas oder auch an Opfergang von Veit Harlan. Also Die Schauspieler und die Schauspielerinnen, Hannelore Schroth, die drei Hauptfiguren, Karl Radatz und Gustav Knuth, haben noch lange große Karrieren gehabt danach. Jetzt ist die Frage, warum ist Helmut Keutner denn so gut? Würde man sich vielleicht fragen. Oder warum sagt man, er ist einer der bedeutendsten Regisseure? Ich würde ja es immer auf das Technische, aufs Künstlerische vor allem unterbrechen, denn das bedeutet ja bei der Regie, dass man einerseits weiß, was man erzählen will, aber auch weiß, mit wem man arbeitet und wie man arbeitet. Und Keutner hat in diesem Fall mit dem Kameramann Igor Oberberg zusammengearbeitet und ich finde, Sie werden sehen, also wie mit Licht und Schatten gespielt wird. Das mag jetzt eine Binsenweisheit sein, aber wie die Figuren auftauchen, wie wir sie erleben und nicht nur mit Licht und Schatten im Schwarz-Weiß, sondern auch so Fragen angeht wie den Nebel auf Schiffen oder unter Brücken, aber auch solche Fragen, mit welchem Winkel man Figuren erzählt oder wie man die Dinge wahrnimmt, halte ich das für sehr gelungen und sehr modern und man muss sich eben auch ein bisschen an die Filmsprache gewöhnen, finde ich, aber sie stört einen nicht, aber sie ist, finde ich, für diese Zeit besonders und es ist vor allem dieses Lichtspiel mit Schwarz und Weiß und Hell und Dunkel, was mich sehr begeistert. Es sind wirklich Poesien, es ist Poesie in den Bildern. Und man könnte ihn durchaus, also wird da auch darüber in der Rezeption gesprochen, also er erinnert in diesem Film, man fühlt sich erinnert an den poetischen Realismus ein bisschen, der 30er, 40er Jahre in Frankreich eher oder auch später, und das, was der Neorealismus in Italien tut, aber eben nicht so richtig komplett. Also dieser sehr klare Realismus, oft auch mit Laiendarstellern und so weiter, der dann in Italien und vorher auch in Frankreich passiert, das ist es eben nicht, sondern es ist sozusagen meines Erachtens eine Zwischenform, eine Form, die sich sehr handwerklich extrem geschickt mit einem Realismus auseinandersetzt und den umsetzt, der wirklich begeistert und der eben Kleines und Echtes und Wahres im Kleinen zeigt. Was im Übrigen ein bisschen absurd ist, wenn man dann feststellt, dass er dann nach der Verkündung oder nach dem Klarstellen des Oberhausener Manifestes sich ein bisschen zurückgezogen hat, weil eigentlich, also hier konnte man jetzt drüber Arbeiten schreiben, aber der Ansatz des Realismus oder die Figuren sind eben gar nicht so unähnlich wie das, was da propagiert wurde. Aber hat ihm ja auch nicht so sehr geschadet. Wichtig ist immer der Ton bei ihm. Ich habe es vorhin schon gesagt, er hat den gleichen Film, die gleiche Geschichte nochmal als Hörspiel veröffentlicht. Radio Bremen, auch 1951. Das können Sie sich auch einfach anhören im Internet. Was schon darauf hinweist, man kann ja nicht jeden Film als Hörspiel erzählen, man kann man wahrscheinlich schon, aber man muss bei manchen Filmen wahrscheinlich auch mehr dazu arbeiten, gerade Filme, wo nicht viel gesprochen wird. Aber hier wird nicht nur gesprochen, sondern es wird wirklich es ist ein Hörspiel, was eine unglaubliche Kraft hat, wo man sich, ich habe mich so an meine Kindheit erinnert, wenn man so Kassetten gehört hat und Räume erzählt wurden über Hall und leichte Musik, Melodien, vor allem auch Naturtöne, Tiere etc., was man eben so hört, was man sich so erlebt auf einem Boot oder in der Natur. Also ganz toll und Ton ist immer wichtig bei ihm. Achtung, es gibt Ohrwurmgefahr, finde ich, bei einem der Stücke, was gerne auf dem Boot gesungen wird und was Sie auch hören werden. Der Filmkomponist Bernhard Eichhorn hat die Filmmusik gemacht und auch dieses Lied dazu komponiert. Und abschließend, es geht ja um Dreiecksbeziehungen hier, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht noch was für Leute, die auch den ersten Film hier erlebt haben, habe ich gemerkt, im ersten Film Bett und Sofa ging es in einem kleinen Moment um Marmelade in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Männern und der Frau. Der eine Mann bringt Marmelade mit. Marmelade ist hier auch kurzzeitig ein Thema, was mich irgendwie überrascht hat. Und vielleicht hat man jetzt, wenn man jetzt sich Theorien bauen will, ist es ein verbindendes, süßes Element zwischen den Figuren, vielleicht auch nicht. Aber es ist mir nur aufgefallen. Aber es ist eben ähnlich wieder, dass eine Männerfreundschaft auf die Probe gestellt wird durch eine Frau, nur im Gegensatz zu jetzt Bett und Sofa, wo am Ende die Frau ja befreiter und wo sich die Dreierbeziehung aufteilt, ist es hier eben anders. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das muss ich sagen, weil das eben diese Kompromissbereitschaft und die Möglichkeit des Individualismus uns zeigt, womit er eben entgegen der damaligen Parolen und Durchhalteparolen einfach nicht das Richtige war und der Film deswegen auch erstmal keine Zensur durchbekommen hat und gezeigt werden sollte. Und zu den prägenden Szenen, die mir so aufgefallen sind oder die man noch kennt, sie werden, es geht viel um Brötchen auch, das könnten Sie auch darauf achten. Das werden Sie denken, was will der von uns, aber achten Sie mal auf das Brötchenthema. Dann gibt es die legendäre Szene, die kennen, da weiß man vielleicht schon davon, ein wunderbarer Dialog, wo Hannelore Schroth dann sagt, nachdem so meine Haarsituation geht, Sie können mich doch nicht einfach anpusten. Also Dialoge sind auch sehr, sehr präzise und witzig und klar. Es hat schon was manchmal so Screwball-Qualitäten, also sehr, sehr klare und gut getimte Dialoge. Und der für mich schönste Moment, oder einer der schönsten Momente, wird damit eingeleitet mit dem total vermeintlich simplen, aber schönen Gespräch, wo ich sie jetzt auch in den Film entlasse, wo ein Mann zu einer Frau sagt, es gibt hier so viele Geräusche. Ja, Geräusche gibt es hier viel. Viel Spaß beim Film.